Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Sie nennen uns Mimimis, mit Bürger mit Migrationshintergrund. Viele von uns sind nie geboren, doch die Herkunft steht immer im Mittelpunkt. Leute fragen mich, woher ich komme. Ich sage, ich komme aus Hamburg City. Sie sagen, nee, du weißt schon, was ich meine. Dabei war die Antwort richtig. Sie sagen, ich spreche ja toll Deutsch. Wow. Fragen, wo hab ich das so gut gelernt? Ich muss runterkommen, ich schwöre, ich roll'n Joint. Und höre auf, die Menschen zuzuhören. Ich schwöre, genauso wie es damals war, ist es noch immer in der Gegenwart. Ich kenne es einmal mehr im Lebensjahr. Die Leute wollen sich einsehen, auch ich lebe schon mein Leben lang. Und wenn ich mecke über dieses Land, sagen Sie, geh doch hin, woher du kommst.
Heute mit Rap aus Hamburg. Willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch alle zwei Wochen begrüßen darf. Und ihr wisst es, in Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen. Es geht aber vor allem auch um Musik, und mit wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über aktuelle politische Herausforderungen, sondern natürlich auch über die Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen besonderen Gast aus Hamburg. Deswegen ist es kein Zufall, dass der Rapper, den wir gerade gehört haben, auch aus Hamburg stammt. Ich begrüße herzlich Bardia Razavi. Bardia ist Familienrichter in Hamburg und wurde bundesweit bekannt, als ihm beim Aufsetzen eines Teiges die Idee, einen Post auf LinkedIn zu veröffentlichen, kam. Lieber Bardia, herzlich willkommen. Ich freue mich heute, dass du mein Gast sein darfst.
Moin und danke.
Freut mich, denn über diesen Post und vor allem die dahinterliegende Debatte und die Demokratie im Allgemeinen wollen wir heute sprechen. Und du hast ja nicht ohne Grund zum Einstieg einen Song von Samy Deluxe ausgewählt aus dem Jahr 2016. Der Text thematisiert den alltäglichen Rassismus und die Vorurteile, die Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland erleben. Und der Begriff Mimimi wird ja ironisch genutzt, um die stereotype Wahrnehmung von Menschen, die so als Klagende, als Beschwerdeführer wahrgenommen werden, zu karikieren. Und der Rapper schildert ja persönliche Erfahrungen, wie die ständige Frage nach der Herkunft, die Erwartung, sich beweisen zu müssen, und auch die doppelte Ausgrenzung, nämlich in Deutschland nicht als vollständig deutsch anerkannt zu werden, während man im Herkunftsland als der Deutsche gilt. Es wird Kritik an Ignoranz, mangelnder Akzeptanz und auch der Illusion von Integration geübt. Deswegen, lieber Bardia, weil dieses Thema eines ist, das uns gerade in der politischen Debatte in Deutschland so sehr umtreibt, sag doch mal vielleicht ein bisschen was zu deiner Person. Ich habe es gesagt, du bist Jurist, du bist Familienrichter, aber vor allem bist du jetzt zuletzt auch bekannt geworden, auch in Sendungen wie Hart aber fair, als du dich zum Thema Integration, auch zum Thema Staatsbürgerschaftsrecht geäußert hast. Sag ein bisschen was zu deiner Person, dass die Leute wissen, wer du bist.
Gerne. Ich bin 41, Bardia Razavi, so wie du mich vorgestellt hast, Sohn iranischer Einwanderer. Ich bin tatsächlich in Teheran geboren und war so ungefähr 3 Jahre alt, als meine Eltern nach Hamburg zogen. Und seitdem bin ich in der Hansestadt, mit kleineren zeitlichen Ausnahmen, aber schon stetig dem Norden verbunden geblieben. Hab hier studiert nach dem Abitur und auch das Referendariat hier gemacht und bin seit 2015 im hamburgischen Staatsdienst. Hab schon alles Mögliche gemacht, also nicht nur Familienrecht, sondern war auch Strafrichter und Zivilrichter und auch eine ganz kurze Abordnung an die hiesige Justizbehörde. Und bin aber dem Familienrecht dann irgendwie verbunden geblieben und fühle mich pudelwohl.
Das freut mich, denn heute mal Juristen unter sich, das mag ja für manche Menschen abschreckend sein, aber ich habe ja tatsächlich auch eine juristische Ausbildung hinter mich gebracht, war viele Jahre als Rechtsanwalt tätig, aber jetzt eben 16 Jahre schon im Landtag von Baden-Württemberg. Und wir wollen uns heute mal mit einem Thema beschäftigen, das natürlich auch ein juristisches, aber vor allem auch ein sehr politisches ist. Du hast, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen allergisch reagiert. Heute würde man sagen, du wurdest getriggert, als Jens Spahn in einem Interview im Cicero am 9.1. sagte, Zitat, die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Privileg, das die meisten nicht haben. Das war ein Satz, der dich offensichtlich so ein bisschen berührt hat, würde ich jetzt mal neutral sagen. Was ging dir durch den Kopf und was hast du danach getan?
Ja, also der Satz ist ignorant. Also er ist in empirischer Hinsicht wirklich ignorant, weil er bei Deutsch-Iranern, also Jens Spahn hat ihn ja abstrakt in den Raum geworfen. Deshalb muss er sich ja auch gefallen lassen, wenn jeder Einzelne auf Grundlage eigener Betroffenheit ihm quasi erwidert. Und bei den Deutsch-Iranern, die überhaupt nichts dafür können, dass sie beide Staatsangehörigkeiten haben, weil der Iran zu der Liste großer Länder gehört, die schlicht nicht ausbürgern, ist das wirklich in jeder Hinsicht Quatsch. Ich wünschte mir eigentlich täglich, dass ich die iranische nicht hätte, denn ich habe nur Nachteile dadurch. Also ich muss mir nicht nur diese unsägliche Diskussion gefallen lassen, sondern ich habe zum Beispiel, ich bin großer Amerika-Fan, ich habe auch Probleme in die USA einzureisen, weil ich seit 2015 als Deutsch-Iraner nicht wie du einfach nur das ESTA-Formular ausfüllen kann, sondern ich muss ein Visum beantragen, weil ich auch die iranische Staatsangehörigkeit habe. Ich habe das jetzt zuletzt 2022 gemacht und wurde auch in der amerikanischen Botschaft sehr nett, das meine ich ohne Ironie, behandelt und habe auch ein Visum bekommen. Aber das zeigt ja, dass damit wirklich überhaupt keine Privilegien verbunden sind, denn Privileg ist ja ein positives Vorrecht. Also ich würde gerne von Jens Spahn hören, welches Vorrecht diese Gruppe von Menschen gegenüber der anderen Gruppe hat.
Ja, ich glaube, die Frage ist berechtigt und jetzt kann man ja drüber rätseln, wie Jens Spahn zu so solchen Behauptungen kommt, ob das nur unreflektiert war oder ob es auch tendenziös und damit politisch-strategisch eingesetzt war. In dem Post geht es ja darum, dass einige Staaten die Staatsbürgerschaft überhaupt nicht aberkennen, also du gar nicht rauskommst aus der bisherigen Staatsbürgerschaft. Man kann also, wie du sagst, nicht von einem Privileg sprechen. Du schreibst sogar, dass ja damit letztlich ein Damoklesschwert über dir schwebt. Und Jens Spahn sagt ja in dem Interview mit dem Cicero, dass Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die straffällig werden, die Abschiebung drohe. Dasselbe übrigens auch ein Satz von Friedrich Merz, den ich noch in den Raum stelle. Von den mehr als 200.000 Antragstellern wollen rund 80 ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit behalten. Die doppelte Staatsangehörigkeit wird damit zum Regelfall in unserem Staatsbürgerschaftsrecht. Wir holen uns damit zusätzliche Probleme ins Land. Es müsste wenigstens auf der gleichen Ebene eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft möglich sein, wenn wir erkennen, dass wir bei straffällig werdenden Personen einen Fehler gemacht haben. Es klingt alles nach Generalverdacht, dass alle Menschen, die irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft haben, auch ein besonderes Gefahrenpotenzial in sich tragen. Wie nimmst du solche, ich sage jetzt mal, Sätze von Leuten, die ja vielleicht sogar für das Kanzleramt dieses Landes in Frage kommen, wahr, als Mensch, der in diesem Land seit Ewigkeiten lebt?
Also bei mir ist es immer so, dass wenn ich merke, dass mich etwas persönlich berührt, ich kritisch schaue, ob ich logische Kritik äußern kann. Wenn ich sie nicht äußern kann, dann nehme ich auch Abstand davon, Kritik zu äußern, weil dann ist es ein reines Gefühlskritisieren und Gefühlskritik überzeugt niemanden.
Ja.
Und als ich das logisch durchdacht habe, also jetzt mal rein juristisch für auch Nicht-Juristinnen und Juristen erklärt, du hast zwei Gruppen von Menschen, die eine Gemeinsamkeit haben, das ist die deutsche Staatsangehörigkeit. Dann hast du im Falle der Deutsch-Iraner zufällig eine weitere Gruppe, oder das ist dann die zweite Gruppe, die zufällig über ein Merkmal verfügt, für das sie nichts kann. Die Gruppe der Deutsch-Iraner begeht identisch die Straftatbestände, die die erste Gruppe mit nur einer Staatsangehörigkeit begeht. Und dann wird im Unionsprogramm im Hinblick auf die innere Sicherheit begründet, dass die Gruppe mit zwei Staatsangehörigkeiten anders behandelt werden soll in der Folge als die Gruppe mit nur einer Staatsangehörigkeit. Das würde ja logischerweise voraussetzen, dass empirische Erkenntnisse vorliegen, dass bei der Begehung ein und desselben Straftatbestandes die doppelte Staatsbürgerschaft ein höheres Maß an Gefährlichkeit für die Nation mit sich bringt, als die erste Gruppe, die nur eine Staatsangehörigkeit hat. Das heißt, schon Basic-Logik-Test besteht dieser Vorschlag nicht. Und mich triggert Unlogisches mehr, als dass ich mich einfach nur persönlich angegriffen fühle. Ich mag es einfach nicht, wenn Menschen auf so hoher Ebene so grundlegende Fragen der Logik nicht beherrschen. Ich kann es mir anders nicht erklären. Also es ist vielleicht jetzt eine sehr harsche Kritik, aber du brauchst ja für eine Ungleichbehandlung irgendeinen rechtfertigenden Grund. Ich erkenne ihn nicht und keiner kann mir eine Antwort liefern. Und das triggert mich tatsächlich.
Und du warst ja dann auch bei Hard Aber Fair zu Gast. Da hast du gesagt, und ich glaube dir das natürlich, weil du kannst das ja auch, ich sage jetzt mal, als Jurist auch zuordnen. Du kannst es auch, ich sage jetzt mal, reflektieren und du kannst es auch, ich sage jetzt mal, dagegen vorgehen argumentativ. Du sagtest damals, du warst darauf gefasst, weil du ja deine Rechte kennst. Aber eben viele Menschen, die in der gleichen Situation sind, nämlich vielleicht eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben, haben diese rechtlichen Kenntnisse nicht, um diesen Logikfehler dort auch zu erkennen. Wie wirken aus deiner Sicht die Aussagen von Merz und Spahn auf diese Menschen? Ich kann mir vorstellen, das ist doch das Sprechen in einem Generalverdacht, in einer quasi Gefährdung allein dadurch, dass Menschen hier sich, das steht ja immer dahinter, sich wegen der doppelten Staatsbürgerschaft nicht mit diesem Rechtssystem hier und auch nicht mit dieser Gesellschaft in dem Maß identifizieren, wie es andere tun. Das wird ja immer so als Generalverdacht geäußert.
Ja, genau. Und zwar ja schon wirklich seit den 90ern. Mhm. Also seit der Novelle des Staatsangehörigkeitsrechts Ende der 90er mit Übernahme der Regierungsverantwortung durch Rot-Grün wird ja dieses Argument bedient. Und ich glaube, so plakativ, man könne nur Diener eines Herrn sein. Ich glaube, das war so ein bisschen so plakativ das Argument. Also unabhängig davon, dass das empirisch nicht belegbar ist, schau mal in die USA. Das sind zum größten Teil wirklich große Patrioten. Und die US-Amerikaner erlauben ja multiple Staatsangehörigkeiten und fühlen sich in ihrer Nationenbildung überhaupt nicht dadurch bedroht. Mhm. Also das ist schon mal empirisch, finde ich, ein Widerargument. Mhm. Und jetzt rein tatsächlich betrachtet, die Zuschriften, die ich bekomme seit diesem Auftritt, oder Zuschrift ist jetzt ein altertümlicher Begriff, sondern die Mails und die Nachrichten, die stammen auch teilweise aus einer Gruppe, die vielleicht die Union gar nicht adressieren wollte. Sie stammen nämlich auch von Deutschgriechinnen und Deutschgriechen, von Menschen aus allen möglichen EU-Ländern, die übrigens seit jeher nach unserem Staatsangehörigkeitsrecht ihre Staatsangehörigkeit nicht aufgeben müssen. Mich haben sogar Deutsch-Franzosen angeschrieben, die gesagt haben, oh, jetzt müssen wir aber mal aufpassen, weil sonst werden wir ja des Landes verwiesen in Deutschland. Mhm. Also diese Gruppe von doppelten Staatsbürgern ist riesig groß. Mhm. Es gibt keine Zensuserhebung zu dieser Gruppe. Man geht aber davon aus, dass es bis zu 3,5 Millionen sein können. Mhm. Also es ist eine riesengroße Gruppe und mitnichten besteht sie aus den Leuten, die in dieser Diskussion als Männer aus dem arabischsprachigen Raum bezeichnet werden, sondern diese Gruppe ist riesig groß.
Ja, das, was du beschreibst, ist ja letztlich, ich sag mal, ein Gefühl, das die Menschen wahrnehmen, sozusagen als Deutsche zweiter Klasse wahrgenommen zu werden. Ja, also nicht gleichberechtigt zu sein, sondern immer unter dem Verdacht zu stehen, irgendwie, wie du sagst, man kann nur einem Herrn dienen oder so. Ja, also dieses Loyalitätskonflikt, den der dann angeblich jeder in sich trägt. Und du sagst ja selbst, es ist empirisch nicht belegbar. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas ganz Verwerfliches an der Debatte. Aber du sagtest in der Debatte eben auch, du überlässt nicht anderen die Debatte darüber, wer Deutscher ist. Was meintest du damals konkret damit?
Das Grundgesetz ist ja klar. Mhm. Es sagt ja ganz klar, wer Deutscher ist und wer nicht. So, soweit ich das im Kopf habe, ist es, glaube ich, Artikel 116 Grundgesetz, gibt eine Antwort darauf, wer ist Deutsch, wer nicht. Und was denn jetzt die Union dazu sagt oder ein 15-Punkte-Papier, was weiß ich was, was irgendwie auf einer Homepage hochgeladen wird, das ist mir Schnurz. Mhm. Deshalb, es ficht mich nicht an. Also das Gesetz, um das es geht, das Grundgesetz, die Verfassung, trifft eine ganz klare Aussage darüber, wer Deutsch ist und wer nicht. Daran soll jetzt etwas reformiert werden, wobei der Begriff Reform ja etwas Positives beinhaltet. Das soll eigentlich ins Negative verkehrt werden, indem man eine neue Kategorie von Aberkennung und Verlust der Staatsangehörigkeit reinführen will. Also wenn du so willst, ein Paradigmenwechsel, weil die derzeitigen Verlusttatbestände nicht vergleichbar sind mit dem, was man davor hat. Und das ist ein Vorhaben, das ich kritisiere, aber die Deutungshoheit darüber, wer Deutsch ist oder wer nicht, diese Definition haben doch die Mütter und Väter des Grundgesetzes in ganz klarer Antwort auf das, was die Jahre davor in Deutschland los war, doch gegeben.
Und ich glaube, das ist genau der Appell, den man auch jetzt in der aktuellen Debatte an, ich sage es mal, zumindest diejenigen richten müsste, die, ich sage es mal, zum demokratischen Teil dieses Parteienspektrums gehören. Denn ich glaube, man sollte sich darüber klar sein, welche Argumentation noch auf dem Boden des Grundgesetzes stattfindet. Wir haben ja leider auch Debatten, lass mich den Sidestep machen, gerade wenn wir ein Jahr zurückblicken, diese Remigrationspläne, und da mache ich jetzt ganz dicke Anführungszeichen dran, wenn ein Vertreter dieser Rechtsextremen wie dieser Martin Sellner da in einer Villa in Potsdam über dieses Thema Masterplan redet, dann geht es ja da zum einen um die Ausweisung von Asylbewerbern, also dieses Bild Flüchtlinge, Ausländern mit Bleiberecht, und dann kommt es ja auch, Originalzitat, nicht assimilierte deutsche Staatsbürger. So, also da wird ja dann auch die Frage eines Verbleibs in diesem Land, ich sage jetzt mal losgelöst von der Frage der Staatsangehörigkeit, auf irgendwelche Blutslinien, völkische Ideen gestützt. Und ich glaube, das haben wir letztes Jahr gespürt, und ich glaube, die Menschen, die davon betroffen sein könnten, spüren das immer noch, dass die Angst besteht, die Fragen kriegen wir ja ab, ist es noch sicher in Deutschland? Wo entwickelt sich Deutschland hin? Kann ich mit meiner Familie hierbleiben? Ein guter Freund von mir, der ebenfalls aus dem Iran stammt, der mit 3 Jahren hierher kam, der Kinder hat, der fragt, sind meine Kinder hier noch sicher? Darf ich hier bleiben? Wie betrachtest du diese Debatten, die da in dem Bereich stattfinden? Und wir haben ja nicht nur diese Rechtsextremen außerhalb der Parlamente, wir haben ja auch diese politischen Kräfte innerhalb der Parlamente und wir haben die Bundestagswahl vor der Brust und es könnte ja durchaus sein, dass Kräfte gestärkt werden, die solche Ideen vertreten.
Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man als Mensch mit Migrationshintergrund, bei deinem Freund ist das ja fast schon identisch die Vita, die ich auch habe, mit 3 ja. Jahren hergekommen.
Ja.
Ich kann verstehen, dass man Sorge hat. Wenn du mich persönlich fragst, bei mir kommt hinzu, das habe ich wahrscheinlich durch meine Mutter vererbt bekommen, ich bin äußerst dickhäutig. Also bis wirklich etwas passiert, dass ich hier jetzt wirklich schlottere und Angst habe, muss schon wirklich was passieren. Mhm. Ich kann aber, wenn ich reflektiere, gut nachvollziehen, dass Menschen, die vielleicht empfindlicher reagieren auf Bedrohungen von außen, dass die sich grundsätzliche Gedanken machen, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Ich kann nur das Folgende dazu sagen. Ich bin hier, ich bleibe hier. Die können jetzt bis übermorgen irgendwas brabbeln. Das tangiert und ficht mich nicht an. Also mich juckt es nicht wirklich doll. Und es triggert mich, wenn es unlogisch wird und es rechtlich offensichtlich nicht haltbar ist. Aber das Ganze drumherum hat mir noch in keiner Sekunde dahingehend zu denken gegeben, dass ich mein Land verlasse. Warum auch? Okay. Also ich bleibe jedenfalls hier.
Sehr gut. Und das, was letztes Jahr passiert ist, hat ja dann auch zu Reaktionen geführt. Die Leute, die auf die Straße gegangen sind, wir haben das ja erlebt, zu Zehntausenden. Trotzdem müssen wir ja ein Jahr später feststellen, die AfD hat darunter jetzt nicht wirklich gelitten. Also das Zurückdrängen des Rechtsextremismus oder der Rechtspopulisten ist ja nicht wirklich gelungen. Ich habe vor einem Jahr hier ein breites gesellschaftliches Bündnis ins Leben gerufen, Bündnis für Demokratie und Menschenrechte, weil ich wollte, dass das dauerhaft sozusagen ein Bündnis aller großen gesellschaftlichen Kräfte, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Sozialverbände, die sind, gestern haben wir einen Festakt gehabt, einjähriges, aber ich glaube, diese Aufgabe, die ist eine Daueraufgabe, denn wenn ich nach Europa blicke, da würde ich mich auch noch deinen Blick interessieren, dieses Aufkeimen dieser rechtspopulistisch, rechtsextremistischen, aber teilweise eben auch völkisch-nationalen Bewegungen. Das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern das haben wir ja allenthalben. Zu den USA kommen wir im zweiten Teil noch. Wie nimmst du das wahr, gerade aus der Perspektive von jemandem, der in deren Weltbild ja eigentlich gar nicht hierher passt oder dazugehört? Ja?
Also zu dem ersten Teil, der Vergleich nach Europa. Ich höre das oft und das stimmt ja auch. Also dass rechtspopulistische Strömungen in allen möglichen Ländern zu verzeichnen sind. In Spanien ist es ja die Vox-Partei zum Beispiel. Mhm. In Dänemark ist es ja seit Jahrzehnten die dänische Volkspartei, glaube ich, heißt sie. Und so weiter und so fort. Das, die Front National in Frankreich, also es gibt ja überall, wenn du so willst, Brüder und Schwestern im Geiste rechtspopulistischer Strömungen in ganz Europa. Aber, und das ist das Argument, was ich immer erwidere, was dann nicht immer für gute Laune sorgt, aber das ist wirklich mein Empfinden, als Mensch, der aus persönlicher und familiärer Betroffenheit und Verbundenheit derzeit wirklich sehr stark mit dem Gedankenspiel zum Judentum überzutreten, denke ich, dass wenn populistische Strömungen in Deutschland aufkeimen, sie zu Recht anders betrachtet werden international als in allen anderen Ländern der Welt. Denn wir haben eine ganz einzigartige Verantwortung aus der Geschichte, die die Mehrheit der Länder außerhalb Deutschlands nicht hat. Und deshalb finde ich es okay und auch fair, wenn man von außen auf Deutschland blickt, sagt, ihr müsstet es eigentlich besser wissen. Ihr dürft eigentlich solchen Strömungen keinen Zulauf bieten. Ihr müsstet eigentlich sensibilisierter sein als eure Nachbarinnen und Nachbarn. Und deshalb messen wir euch an einem anderen Maßstab. Und dieser Maßstab ist strenger und enger. und hat weniger Verständnis für eure persönliche Entwicklung. Mhm. Und das kann ich als jemand, wie gesagt, der wirklich gerade davor steht, zum Judentum überzutreten und der mit dieser Idee sehr lange schon sich beschäftigt, kann ich das total nachvollziehen. Wir hatten gestern den Holocaust-Gedenktag. Mhm. Also es ist völlig in Ordnung und fair, wenn man Deutschland immer wieder daran erinnert, dass dieses Land einfach eine Verantwortung hat. Und da geht es übrigens, das ist dieser Hate-Kommentar, den man dann, wenn man sowas sagt, in irgendwelchen sozialen Medien bekommt. Es geht nicht um immerwährende, fortwährende Kollektivschuld.
Ja.
Es geht um Verantwortung. Und du kannst auch Verantwortung für etwas tragen, wofür du strafrechtlich nicht belangt werden kannst.
Mhm.
Also Verantwortung ist doch ein ethisches, moralisches Konstrukt und blickt in die Zukunft.
Korrekt. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, an diesen Gedenktagen immer wieder auch das genau in diesen Zusammenhang zu stellen, weil für junge Menschen der Begriff Schuld wahrscheinlich nicht nachvollzogen werden kann. Aber die besondere historische Verantwortung, die man in Deutschland hat, die du gerade dargelegt hast, ich glaube, die sollten wir nie vergessen. Lieber Bardia, ich frage an der Stelle, auch wenn es jetzt ein ganz harter Break ist, gerne meine Gäste auch nach ihrem ganz persönlichen Musikgeschmack. Und du bist, glaube ich, gewarnt worden, was meinen Musikgeschmack angeht. Ich höre auch wieder gut. Ich war am letzten Freitag in einem Konzert in Mannheim bei den Dropkick Murphys, bei einer meiner Lieblingsbands. Aber ich will natürlich schon ein bisschen reinhören, was bei dir läuft, wenn du dich, ich sag's jetzt mal so, unbeobachtet fühlst.
Ja, also wenn ich mich unbeobachtet fühle, ist wirklich meine Playlist auf dem Handy querbeet. Da ist alles Mögliche. Da ist von der Künstlerin, von der isländischen Künstlerin Björk, ist alles dabei, bis hin zu, wenn ich zum Beispiel jogge oder Sport mache, englischem und italienischem Barock. Frag mich nicht, warum.
Interessant.
Ja, ich weiß es auch nicht wirklich. Ich kann es nicht richtig erklären, aber so ist es. Bis hin zu lokalpatriotischen Liedern. Ich hatte euch ja zwei im Vorfeld gesagt, die mir eingefallen waren von Enno Bunger oder von Ketka. Also querbeet. Deutschsprachig ist es das dabei. Barocke Musik ist dabei. Instrumentalmusik in allen möglichen Couleur ist dabei. Björk ist dabei. Alles Mögliche. 80s höre ich sehr gerne und 90s weniger, obwohl ich ein Kind der 90s bin, aber ja, alles Mögliche.
Du bist tatsächlich einer, der auch musikalisch die Vielfalt lebt. Ich bin tatsächlich in den 80ern musikalisch sozialisiert worden. Ja. Sisters of Mercy als Beispiel, so die ganzen Darkwave-Geschichten, das war schon ziemlich cool. Es gibt davon auch Fotos, die ich aber ganz tief in der Schublade versteckt habe. Also, lieber Bardia, wir spielen an der Stelle einen kurzen Soundwechsel ein. Heute mit meinem Kollegen Boris Weihrauch aus Mannheim, der uns zum heutigen Thema einige Sätze sagt.
Der Soundwechsel.
Wir befinden uns nun wenige Tage vor der Bundestagswahl. Die Plakate sind aktuell fester Bestandteil im Straßenbild. Und in der Demokratie sind Wahlen nicht der einzige Weg, wie die Menschen ihr Umfeld mitgestalten können, aber es ist ein zentrales Instrument. Denn laut Artikel 20 des Grundgesetzes geht alle Staatsgewalt vom Volke aus und wird in Wahlen und Abstimmungen wohl am sichtbarsten ausgeübt. Man spricht daher auch vom Königsrecht der Bürgerinnen und Bürger. Für das Recht zu wählen wurde lange hart gekämpft, nicht zuletzt von Frauen, die erst seit 1918 ein aktives und passives Wahlrecht innehaben. Wenn Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl wählen dürfen, ist das oft ein wichtiges Signal, das gelungene Integration und den Willen zur Teilhabe manifestiert. Das muss für unsere Gesellschaft ein Grund zur Freude sein. Eine Staatsbürgerschaft auf Widerruf, ausschließlich für Menschen mit Migrationsgeschichte, wie es aus dem politisch-rechten Spektrum tönt, ist nicht nur verfassungswidrig, sondern erinnert auch an das dunkelste Kapitel unserer deutschen Geschichte. Am 23. Februar ist die nächste Gelegenheit, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 lag der Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler bei 23,7%. Jeder fünfte Wahlberechtigte hat also kein Kreuz gesetzt. Ich bin der Meinung, Deutschland kann mehr. Erhebt eure Stimme für unsere Demokratie und für den Schutz unserer Verfassung. Am 23. Februar können wir ein klares Zeichen setzen für Zusammenhalt, für Menschlichkeit und für soziale Politik, die wir mit wirtschaftlichem Wohlstand für alle verbinden. Es gibt viel zu tun, es braucht Veränderungen in diesem Land und davon kann jeder Teil sein. Das Lied, das mir dabei immer wieder durch den Kopf geht, ist Demokratie von den Ärzten. Dort heißt es, dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an. Und es geht nicht ohne dich.
Ja, und wir sind wieder zurück bei Soundcheck Politik und ich möchte in meinem zweiten Teil mit Bardia Razavi gerne auch ein bisschen über die aktuellen politischen Fragen jenseits des großen Teichs sprechen. Wir wissen es ja alle, seit dem 20. Januar ist Donald Trump wieder im Amt des amerikanischen Präsidenten. Viele sagen, das mächtigste Amt der Welt. Er stufte gleich am Anfang im Oval Office ausländische Drogenkartelle als Terrororganisationen ein, rief aufgrund eines hohen Flüchtlingsaufkommens und wegen der durch den Drogenkrieg in Mexiko verstärkten und andauernden Opioidkrise einen Notstand für die Grenzregion zu Mexiko aus. Damit hat er auch Wahlkampf gemacht. Aber, und jetzt kommt ein Punkt, der wieder unser Thema betrifft, er erließ auch ein Dekret, mit dem das eigentlich durch die US-Verfassung, nämlich den 14. Zusatzartikel, geschützte Recht auf US-amerikanische Staatsbürgerschaft bei Geburt auf US-amerikanischem Boden eingeschränkt werden soll. Wir merken also, diese Fragen nach Staatsangehörigkeit, nach Zugehörigkeit, die stellen sich auch an anderen Stellen der Welt, diese identitätspolitischen Fragen, die ja oft auch Ausgrenzungsdebatten sind, spielen auch dort eine Rolle. Lieber Bardia, du hast es vorhin gesagt, du aufgrund deiner auch iranischen Staatsangehörigkeit, welche Probleme es dir bereitet, in die USA zu reisen, was sagst du über solche Entwicklungen in einem Land, das eigentlich immer dafür bekannt war, nicht zu fragen, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin will?
Also diese Executive Order, mit der er das Staatsangehörigkeitsrecht versucht, an Absatz 1 des 14. Zusatzartikels vorbeizuhieven, ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Das weiß auch jeder. Das weiß er auch eigentlich selbst. Und selbst sein Supreme Court in der Besetzung, wie er in seiner letzten Amtszeit maßgeblich dazu beigetragen hat, selbst das sind ja Richterinnen und Richter, damit rühmen sie sich ja. Sie sind ja Vertreterinnen und Vertreter der streng historisch wörtlichen Auslegung. Das heißt, sie legen die US-amerikanische Verfassung so aus, wie sie wörtlich im Verständnis der Mütter und Väter ihrer eigenen Verfassung gemeint war. Und was hat man mit Absatz 1 des 14. Zusatzartikels gemeint? Wir sind ein klassisches Einwanderungsland und unser Verständnis von tiefer Verbundenheit mit diesem Land ist eine Erdverbundenheit, hier geboren zu sein. Und wenn du hier geboren bist, dann stellen wir nie mehr die Frage der Zugehörigkeit. Also selbst nach dieser streng konservativen historischen Auslegung, die ja in Teilen sehr hölzern wirkt, weil sie nicht dynamisch fortentwickelt wird, das Ganze ist zum Scheitern verurteilt und er weiß das auch. Er setzt natürlich dadurch einen politischen Punkt, weil dann kann er sagen, nun stehe ich hier und kann nicht anders. Ich habe alles gegeben, es hat nicht geklappt, das Establishment hat mich ausgebotet. Aber er weiß es eigentlich auch. Er hat ja auch fähige Juristinnen und Juristen bei sich. Und die werden ihm schon gesagt haben, du schau mal in den ersten Absatz des 14. Zusatzartikels. Unter keinem erdenklichen sprachlichen Gesichtspunkt kann man da hineinlesen, was du hineinliest. Was ich aber sagen muss, was mich ein bisschen stört, wenn die Kritik an Donald Trump lautet, dass er die US-Verfassung missachtet, ist die Kritik berechtigt. Wenn grundsätzlich dem, was er damit erreichen will, Kritik entgegengebracht wird, kann ich diese Kritik zumindest aus deutscher Sicht nicht so gut nachvollziehen. Denn das ist ja unsere Rechtslage, die er in seinem Land haben will. Wir haben ja kein Jus soli, uneingeschränkt. Wir sagen ja in Deutschland nach dem Staatsangehörigkeitsrecht, du bist als ausländisch geborenes Kind nur dann automatisch Deutscher, wenn ein Elternteil von dir mindestens 5 Jahre lang legal hier war. Das ist ja das, was Donald Trump sagt. Er sagt ja gar nicht, das Geburtsrecht soll komplett ausgehebelt werden, sondern nur dann, wenn es People with Papers. So. Und das ist letztlich unsere Rechtslage. Das heißt, wenn wir grundsätzlich diese Tendenz in seinem Subtext kritisieren, dann müssten wir uns vielleicht auch an die eigene Nase fassen und unser Staatsangehörigkeitsrecht entsprechend reformieren. Danach sieht es ja derzeit nicht aus.
Nicht direkt, und du hast es angesprochen, es gibt ja diese zwei, jetzt kommen zwei Juristen ums Eck, ja, also es gibt ja diese zwei Grundsatzthesen bei der Frage der Staatsangehörigkeit. Du hast das Jus soli angesprochen, also wo jemand auf die Welt kommt, dessen Staatsangehörigkeit hat er, und jetzt kommen wir zu dem deutschen Recht, das ja auf dem Jus sanguinis, also aus der Blutslinie, dem Blutsrecht sozusagen resultiert, also ein Abstammungsrecht ist. Und das macht eben den großen Unterschied. In der Tat, ich glaube tatsächlich, dass diese Veränderungen, die er jetzt zumindest suggeriert, schon an die Grundfesten der amerikanischen Ideengeschichte und vor allem auch Verfassung gehen. Du hast natürlich vollkommen recht. Wir in unserem Land haben da eine andere Tradition, Rechtstradition, das muss man sagen. Aber, und jetzt komme ich mit dem Aber, und da würde ich jetzt vielleicht mal einen Schritt ins, in die Frage der Notwendigkeiten bei uns gehen. Wenn wir doch wissen, dass wir gerade auch was den demografischen Wandel angeht, ein Land brauchen, in dem Einwanderung schlicht und einfach ein Stück weit auch Normalität sein muss, müssen wir dann nicht die Frage auch neu beantworten, wer dazugehört? Und dann sind wir ja ganz schnell wieder bei der Frage Annahme der Staatsangehörigkeit. Unter welchen Kriterien bürgere ich Menschen ein? Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir, wenn wir dann sagen, wir wollen und können es auch, nämlich Einwanderungsland zu sein. Wir haben gerade eine andere politische Debatte, gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann müssen wir ja schon auch fragen, was es auf der rechtlichen Seite bedeutet, oder? Wie siehst du diese Geschichte?
Ja, ich verstehe deine Frage. Da habe ich tatsächlich einen leicht anderen Zugang, rechtlich jetzt, ne? Nicht politisch. Denn die Frage, das ist ja auch das, was ich übrigens an der Diskussion bei Hart aber Fair schade fand, weil diese ganzen Ebenen vermischt wurden, die du gerade sehr trennscharf voneinander unterscheidest. Die Frage, wer dazugehört, ist ja die Vorfrage zu der dann vorgenommenen Einbürgerung. Mir geht es bei meinem rechtlichen Kritikpunkt um die logische Sekunde nach der Einbürgerung. Die logische Sekunde davor ist natürlich eine Frage, die nach politischen Mehrheitsverhältnissen einen unfassbar großen Gestaltungsspielraum hat. Also ich wüsste verfassungsrechtlich wenig Argumente, die zum Beispiel dagegen sprechen, wieder auf 8 Jahre Aufenthalt hochzugehen. Ja, das ist dann politisch so gewollt und das ist dann wahrscheinlich auch okay. Die Frage, ob das politisch opportun ist, ist doch eine ganz andere Frage. Also politisch möglich ist es. Rechtlich, finde ich, hat der Gesetzgeber alle Möglichkeiten, strenge oder weniger strenge Voraussetzungen der Einbürgerung zu normieren. Da wüsste ich nicht, wie die Verfassung irgendwelche Vorgaben machen müsste.
Ja.
Aber du hast schon recht, wenn die grundsätzliche Frage in diesem Land so beantwortet werden soll, dass man ein Einwanderungsland sein möchte, dann ist das derzeitige Staatsangehörigkeitsrecht dazu denkbar ungeeignet. So ist das. Aber das muss das Volk, das müssen wir schlicht demokratisch untereinander ausfechten und schauen. Da gibt es keine Regeln von außen. Und die Verfassung gibt uns da einfach sehr viele Möglichkeiten, darüber zu bestimmen, wen wir in die Familie lassen.
Und das ist eben genau diese auch ökonomische Perspektive. Also die Frage ist ja nicht nur eine rechtliche, nicht nur eine politische, sondern auch eine ökonomische. Wir haben jetzt uns vor wenigen Tagen mit dem Chefvolkswirt unserer Landesbank hier unterhalten, den wir gefragt haben, was sind die Konsequenzen dessen, dass Trump jetzt in Amerika regiert, ja, Thema Handelskrieg, Zölle. Er sagte, bezogen auf die Situation in den USA, diese Idee von Massenabschiebungen, also von Menschen, die jetzt, ich sag jetzt mal, mit wackeligen Aufenthaltstiteln in den USA sind, die zum Beispiel in der Landwirtschaft in großer Zahl arbeiten, wenn die nicht mehr da sind, wer soll denn dann in den USA dann in der Landwirtschaft noch die Ernte bewerkstelligen? Also es passt nicht mit den ökonomischen Interessen dieses Landes zusammen, diese Art der Herangehensweise von Trump. Und ich frage ja immer auch, wie schaffen wir es in Deutschland, eine Dimension zu schaffen, die jetzt nicht nur moralisch oder ethisch argumentiert, oder eben emotional die Angst in den Mittelpunkt stellt, sondern wie können wir die Debatte einfach mal versachlichen, auch was die ökonomischen Notwendigkeiten unseres Landes angeht, um dann auch im Wettbewerb um die berühmten Fachkräfte auch ein besseres Standing zu haben, weil unser Staatsangehörigkeitsrecht, darauf will ich hinaus, ist ja eher ein Hindernis, weil Menschen immer das Gefühl haben, sie sitzen sozusagen immer auf gepackten Koffern und sind hier sozusagen als Arbeitskraft geduldet. Ich zitiere den Begriff des Gastarbeiters. Wir erinnern uns noch an diesen alten Begriff. Und sind dann eben doch nicht in der Lage, die Menschen voll zu integrieren. Und letztlich hat dann immer jeder Mensch mit Migrationshintergrund so eine Art Rechtfertigungszwang, warum er jetzt hier ist.
Ich glaube, eine Lösung gesellschaftlich kriegen wir nur zweispurig hin. Zum einen ist die ökonomische Argumentation nicht von der Hand zu weisen. Wenn du aber Migrantinnen und Migranten fragst, dann ist diese ökonomische Argumentation auch nicht ohne Gefahr, dass man ganze Bevölkerungsgruppen damit triggert. Ich kann auch gleich begründen, warum. Denn wenn du natürlich ausschließlich oder im Schwerpunkt ökonomisch argumentierst, dann rechtfertigst du ja das Dasein von Menschen, die aus dem Ausland kommen, ökonomisch monetär und nimmst sie damit natürlich auf der Gefühlsebene, was so eine, ich sag mal, positive Nationenbildung angeht, nicht mit. Das heißt, uns wird es nur gelingen, sowohl uns alle als Einheimische davon zu überzeugen, dass diese Idee gut ist, als auch Menschen, die zu uns kommen, wenn wir neben einer ökonomisch, rechtlich, verfassungsrechtlich, ja, wenn du so willst, auf Zweckmäßigkeit beruhender Integration, die Menschen auch organisch und familiär einbinden. Das hört sich jetzt total pathetisch an, mir fällt aber kein besserer Begriff ein. Wir müssen den Leuten eine Perspektive bilden oder eine Perspektive bieten, dass sie auch von ihrem inneren eigenen Empfinden sich als natürlichen Bestandteil dieses Landes verstehen, und zwar wie Pech und Schwefel.
Ja.
Das heißt, wir sind zusammen eine Schicksalsgemeinschaft, die niemand mehr auflösen kann. Wenn wir dieses Gefühl den Menschen nicht geben können, dann kann auch nie ein Wir-Gefühl entstehen. Das ist in Amerika wirklich anders. Ich erkenne das auch bei eigenen Verwandten. Mit diesem Pledge of Allegiance und mit diesem pathetischen Einbürgerungsprozess machen die wirklich eine Metamorphose durch.
Ja, und man hat ja schon den Eindruck, dass es da, ich sage jetzt mal, auch zu einer starken emotionalen Bindung kommt, was Fahne angeht, was auch Rituale angeht. Und deswegen ja die Frage, die sich auch bei uns stellt, du kennst ja in der Debatte um die Frage Zugehörigkeit diese Begriffe der Leitkultur. Ich bin ja jemand, der auch dieses Wir-Gefühl gerne in den Mittelpunkt stellt. Und ich sage jetzt mal, das, was die Amerikaner tun, ist sicherlich so eine Art Verfassungspatriotismus.
Absolut.
Wäre bei uns nicht, und ich glaube, wir können unser Grundgesetz da wirklich als eine gute Basis verwenden, ja, mit diesem Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja ein unglaublich starker Satz, der eben nicht ausgrenzend ist, sondern der eigentlich der gilt ja für jeden Menschen. Ob man es nicht schafft, nicht den aus meiner Sicht wirklich ausgrenzenden Begriff der Leitkultur, der ja eher so zur Assimilation drängt, dass man sagt, wer auf dem Boden dieser Verfassung steht, der unsere Werte teilt, gerade auch die unveräußerlichen Menschenrechte teilt, der hat einen Platz in dieser Gemeinschaft und der ist ein willkommener Teil dieser Gemeinschaft. Wäre so ein Stück mehr Verfassungspatriotismus vielleicht da eine Lösung?
Ja, wäre. Rechtsrealität ist das ohnehin. Also Verfassungspatriotismus oder das Bekennen zu den Grundwerten der Verfassung ist ja an vielen rechtlichen Schnittstellen das entscheidende Kriterium. Ja, also auch bei der Staatsangehörigkeit und so weiter und so fort, bei der Aufnahme von Menschen. Das, aber der Punkt, also der reine Verweis auf die Verfassung schafft, glaube ich, noch keine Grundlage für ein hinreichendes, in jedem Einzelnen verankertes Wir-Gefühl. Ich will das mal an meinem eigenen Beispiel einmal kurz illustrieren, damit man nicht sagt, das ist jetzt so abstrakt, ich habe es gar nicht verstanden. Meine Mutter ist 2018 zum zweiten Mal an Brustkrebs erkrankt. Sie war damals schon Rentnerin und bezog Grundsicherung. Das heißt, sie hat monatlich irgendwie 7 Euro sonst was, lass mich nicht lügen, vielleicht 10 Euro in diese Rentenkasse eingezahlt für Rentnerinnen und Rentner. Von Anfang an stand fest, und das ist leider auch so gekommen, dass sie daran sterben wird, weil es Metastasen gab. 2020 ist sie dann im Dezember gestorben. Anfang 2018 gab es die Diagnose und die Diagnose war von Anfang an rein palliativ. Das heißt, nicht mehr kurativ, du bist eigentlich dem Tod geweiht. Gleichwohl hat man sie alle 3 Wochen mit mehreren 1.000 Euro behandelt, damit sie in den 3 Jahren, die sie noch hat, ein möglichst gelindertes und schmerzfreies Leben hat. So. Und wenn du als Sohn einer solchen Person, die wirklich ökonomisch nichts zu bieten hat, mitbekommst, wie dieses Land gleichwohl würdig mit deiner Mutter umgeht, das schafft ein Zugehörigkeitsgefühl, was kein Verweis auf Verfassungsgrundsätze herbeiführen kann. Und wenn wir einmal diesen Schaum vom Mund entfernen und ein wenig diese zugespitzte Polemik in der Argumentation einmal kurz zurückschrauben, können viele Migrantinnen und Migranten in ihrer Geschichte erkennen, dass sie diesem Land an entscheidenden Punkten auch sehr viel Gutes und Positives abgewinnen können und dass man sie an vielen Stellen sicherlich auch wirklich gut und fair behandelt hat. Und das ist dann kein Abstraktum, der Staat hat mich behandelt, sondern das sind ja die deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die meine Mutter alle 3 Wochen behandelt haben. Sie saß da in diesem Raum neben Menschen mit Nerzmänteln, die Tausende von Euro in der Sekunde ausgeben können und wurde genau so behandelt. Und das schafft die Zugehörigkeit zu diesem Land, weil ich glaube, dass wir fern von dieser ganzen wuterfüllten Rhetorik im Kern in einer ganz überwiegenden Mehrheit in diesem Land einfach richtig warmherzige, gute Menschen sind. Und das ist meine Grundüberzeugung.
Und das ist, glaube ich, das Richtige, was wir auch zum Ende unseres heutigen Talks in den Mittelpunkt stellen müssen. Nicht abstrakt über Zahlen zu reden, sondern immer über Menschen zu reden. Es handelt sich bei allen, über die wir reden, um Individuen. Alle haben ihre Stärken, alle haben auch ihre Schwächen. Aber ich glaube, die Kraft als Gesellschaft, als Gemeinschaft aufzubringen, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen und den Anspruch zu haben, dieses Individuum so zu nehmen, wie es ist und in dieser Gesellschaft, als Teil dieser Gesellschaft zu integrieren. Nicht Gründe zu suchen, warum jemand nicht dazugehört, sondern das Gefühl zu geben, dass alle dazugehören, die sich unter diesem Rahmen, nämlich dass man sich an die gemeinsamen Regeln hält, die ja auch im Interesse von allen sind. Das ist, glaube ich, die Brücke, die wir zu allen schlagen können. Lieber Bardia, das war total spannend, mit dir heute zu quatschen. Ich glaube, wir werden noch einiges finden. Nicht nur juristische Fragen, die wir erörtern könnten, sondern viele andere politische Fragen. Ich danke dir ganz herzlich. Du warst ein toller Gesprächspartner. Ich wünsche dir weiterhin von Herzen alles Gute. Bleib sauber und lass uns gemeinsam dafür kämpfen, dass diese Debatten den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht irgendwie abstrakt über Ablehnung und Dinge, die wir eigentlich aus Angst vor anderen Menschen, die vielleicht anders sind als wir, haben, sondern dass wir das gemeinsam in den Mittelpunkt stellen. Lieber Bardia, es war mir eine Ehre und Freude. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal tatsächlich über den Weg laufen. Und ich sage an dieser Stelle meinen immer wiederkehrenden Abschlusssatz. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, um AC/DC zu zitieren, du weißt es. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Lieber Bardia, mach's gut, bleib gesund, bis dann.
Mach's gut, Andreas. Ciao.